Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue, dass ich bei euch sein kann nach langer Zeit. Ich habe schon überlegt, was habe ich damals vielleicht falsch gesagt, dass die mich in Bielefeld nicht mehr einladen und ich nicht mehr kommen darf. Aber ich will zufrieden sein, denn die Paderborner laden den Pastor, den Papst auch nur alle paar hundert Jahre ein. Und daher, ja, wir, meine Frau und ich, wir erinnern uns sehr gerne daran, dass wir damals 1979 hier aufgenommen wurden in die Gemeinschaft, damals erst noch in der Mellerstraße und dann hier. Und nachdem ich dann ein Jahr geprüft wurde unter den strengen Augen des damaligen Predigers und seiner Genossen, da durfte ich dann auch 1980 meine erste Predigt hier halten. Und jetzt darf ich schon wieder da sein, also dazwischen natürlich auch ein paar Mal. Ja, wir sind hier sehr gerne gewesen, und wenn der Olaf gerade erinnert hat, dass ich ja damals Bundeswart war, das ist ja nun was, ein Bundeswart, was ist ein Jugendwart heute. Also als ich damals mein Auto umgemeldet habe von Uelzen auf Bielefeld, da musste ich auch hier zum Straßenverkehrsamt in Bielefeld, und da war so ein Mensch, ich will keinem zu nahe treten, aber so ein richtig echter Beamter, wie man sich den so vorstellt, wie so eine Karikatur. Und eine lange Schlange, und er kontrollierte alles und wollte was wissen und was weiß ich. Also ich hatte schon geguckt, na, wie lange dauert das noch, wird er bei mir auch was auszusetzen haben. Und es gab da so einen Zusatzzettel, den man ausfüllen konnte, aber nicht musste. Um ihn gnädig zu stimmen, habe ich das also auch ausgefüllt zu statistischen Zwecken. Und dann war ich endlich an der Reihe vor mir. Die Frau, die brauchte nur unterschreiben. Nur noch unterschreiben. Aber sie hatte keinen eigenen Kuli mit. Und dann hat er gesagt, ja, dann leihen sie sich da hinten ein. Da musste sie sich wieder hinten anstellen, lange Schlange. Und ich zitterte, was nun bei mir kommt. Und er nahm diesen Zettel da und hat ihn gelesen. Und dann sah er Bundeswart. Und dann riss es diesen Mann hoch von seinem Sessel. Er machte einen Diener und sagte, Herr Bundeswart, und reichte mir seinen Stift. Aber wie so ein Bundeswart das tut, ich habe meinen eigenen genommen. Ja, was ist dagegen ein Prediger? Danach war nur noch der Abstieg. Ja, Erntedankfest wollen wir feiern heute, und ich erinnere mich auch an die Erntedankfeste damals, manchmal zusammengelegt mit Abschluss der Bibelwoche und dem Jahresfest der Gemeinschaft und dann eben Erntedank, und manchmal stand es an, vielleicht auch noch die Adventsfeier da drauf zu legen. Aber das ist übertrieben. So dolle haben wir Advent eigentlich nicht gefeiert. Aber ich finde es doch gut. Seit 1773, auch schon vor meiner Zeit, da hat Kaiser Friedrich, ein Preuße, der alte Fritz, das so festgelegt, dass immer am Sonntag nach Michaelis, das ist immer der 29. September, Michaelis, das geht nach Michael, nicht nach dem Pastor, der vor 100 Jahren hier als Dozent an der kirchlichen Hochschule war, der hieß auch Michaelis. Und der war auch noch Gnadauer Präses in der Zeit. Auch schon lange her. Also nach dem ist das nicht benannt, sondern nach dem Engel Michael ist dieser Tag benannt worden, ein Gedenktag, und der hat also so viel auch mit seinen Engelsbrüdern zu tun gehabt, dass man gesagt hat, da müssen wir einen Festtag rausmachen. Und der Kaiser hat damals gesagt, und danach am Sonntag soll Erntedank sein. Also seit 249 Jahren wird immer Erntedank gefeiert am Sonntag nach Michaelis. Der Termin passt für uns hier in Deutschland auf jeden Fall. Die Ernte ist weitgehend eingebracht, die Lagerhäuser sind gefüllt. Übrigens bei aller Wertschätzung des preußischen Königs, Kaiser war der ja nicht, aber hat sich so benommen, da war schon einer vor ihm, der das Erntedankfest angeordnet hat, nämlich Gott selbst. In 2. Mose 23 ist vom Fest der Lese am Ausgang des Jahres die Rede, und das Fest ist verbunden mit der Darbringung des Dankopfers. Einige Theologen vermuten sogar, dass schon Kain und Abel so ein Erntedankfest gefeiert haben. Das ging damals nicht gut aus, ihr kennt die Geschichte. Aber ich finde, Erntedankfest ist ein richtig schönes Fest. Während meiner Dienstzeit als Prediger im hannoverschen Wendland, einer ländlichen Gegend, damals noch am Rand der alten Republik, da wurden so richtig große Erntedankfeste in den Dörfern gefeiert. Da war die Kirche rappelvoll. Im Altarraum, da lagen die Früchte von den Feldern und Gärten, das Obst, das Gemüse. Und ich hatte oft Mühe, meinen Weg zu finden, da durch das ganze Zeug, was dahin gestapelt war, im Altarraum zur Kanzel. Wenn man dann mit dem Talar so über die Kürbisse drüber steigen muss, das war schon sicherlich nicht immer ein gutes liturgisches Bild, was ich da abgegeben habe. Und dann der Altar, voll mit Herbstblumen geschmückt, und über dem Altar baumelte eine Erntekrone, zusammengebunden von den Landfrauen oder vom Heimatverein, mit Hafer, Gerste, Weizen und Roggen geflochten. An einem dicken Seil baumelte das Ding da rum. Und dann wurde das Lied gesungen, wir pflügen und wir streuen. Und mit welcher Inbrunst das gesungen wurde, fast so wie Heiligabend, O du Fröhliche. Das musste sein. Hier in Bielefeld haben wir das nie gesungen, Erntedank. Ist auch klar, wir pflügen und wir streuen den Samen. So hieß unser Prediger. Also das war der erste Samen auf das Land. Der hatte auch was ganz gewiss gegen Feuerbestattung und Verstreuen. Also das kam überhaupt nicht in Frage. Also jedenfalls Kirchenchor, Posaunenchor, alle waren an Deck und wir hatten einen richtig schönen Festgottesdienst. Und für mich gehört die Geschichte vom reichen Kornbauern unverzichtbar zu diesem Erntedankfest. Diese Geschichte lese ich jetzt vor. Lukas 12. Und er sagte, also Jesus sagte ihnen ein Gleichnis, und er sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Erntedankfest. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Zumal in solch einer Großstadt wie Bielefeld? Wir sind auch weit entfernt von Ackerbau und Viehzucht. Von den 45 Millionen Erwerbstätigen, die es in Deutschland gibt, sind nur etwa 640.000 Menschen im Bereich Landwirtschaft, einschließlich Tierhaltung, Fischerei und Forstbetriebe, beschäftigt. Tendenz absteigend. Doch, wir wollen und sollen diese Feier weiter halten. Nicht aus Nostalgie, nicht aus Tradition, obwohl das auch schon was Gutes wäre, sondern als Zeit, als Tag, als Festtag zur Besinnung. Und das hat Gott wohl auch im Sinn gehabt, als er dieses Fest angeordnet hat. Wer anfängt zu danken, wer sich bewusst macht, dass er was empfangen hat, der ändert seinen Blick weg vom Mangel hin zu dem, was er hat, was ihm geschenkt worden ist. Weg vom Fallobst und von der Jammerei hin zu dem, womit Gott unser Leben erhält und bereichert. Dieser Reichtum betrifft nicht nur Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kartoffeln und Getreide, sondern alles, womit Gott unser Leben erhält und erfreut. Und Dank verändert auch unsere Lebenseinstellung. Dank hat auch Einfluss auf unser Miteinander. Mit dankbaren Menschen geht man viel lieber um. Vielleicht erinnert ihr euch noch, einige jedenfalls, dass wir mal einen Vorsitzenden des Minden-Ravensberger Gemeinschaftsverbandes haben, Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber müsste ich eigentlich wissen, das war auch ein Johannäumsbruder, so wie ich. Also eigentlich Schande, dass ich es nicht weiß. Aber was ich behalten habe, dass der immer so viel Dankeschön gesagt hat. Und wo nach einer Predigt, wenn er dann bei uns hier war, da war es noch da vorne ja, wenn er dann seine Predigt beendet hat und wir Prediger normalerweise am Ende immer sagen Amen, damit alle wissen, jetzt ist Schluss, da sagte er immer Danke statt Amen. Und auch sonst war er immer reichlich mit dem Danke dran, sodass Dieter Godian und ich uns schon ein bisschen lustig gemacht haben darüber und sagten, das ist Bruder Danke. Damals noch in unserem Leichtsinn haben wir gesagt, das kann auch mal ein bisschen viel werden mit dem Danke. Heute als reife Männer würden wir wohl sagen, ach, mit dem Danken kann man eigentlich nie genug dran sein. Danken sollten wir so viel wie möglich. Ich denke an eine Freizeit auf Baltrum, eine Teilnehmerin, ach, die konnte uns nerven. Durch ihre negative Einstellung, gleich schon bei der Zimmerverteilung. Hans, komm her, guck mal hier, ich kriege nicht einmal meine Hose hier reingehängt, der Schrank ist so niedrig. Ich hatte auf der Zunge, und wenn ich Klaus Samen gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich auch gesagt, ich habe es da nicht gesagt, aus bestimmten Gründen, Frauen sollen auch keine Hosen tragen. Habe ich auch nicht gesagt, weil ich dazu gar nicht berechtigt war, das zu sagen, bei so einer Frau, die ich habe. Die auch viel Hosen trägt. Naja, jedenfalls ging das so weiter die ganze Zeit. Wir haben ein paar Mal die Zimmer getauscht dann. Beim dritten Zimmer war sie zufrieden. Da konnte sie ihre Hose hinhängen und war auch sonst alles klar. Aber dann ging es ja weiter. Diese gute Frau hat uns genervt. Wenn wir uns freuten, oh, wie schön, dass die Sonne scheint. Regen brauchen wir aber auch. Wenn wir mittags da saßen und hatten leckeren Matjes vor uns, dann hat sie uns erzählt, dass ja alles überfischt sei. Damals hat sie das schon erzählt. Und dass da in Matjes auch und in Fischen überall so Würmer waren. Sie wusste genau, wie die heißen. Ich habe das schnell verdrängt. Und naja, und auch sonst, ach, wenn die Omas dann so ihre, Petra, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn die Omas dann ihre Handtasche aufmachten, so war das damals, und dann ihre Enkel vorzeigten auf Bildern dann, und ganz stolz waren auf die 3, 4, 5, 13 Enkel, die sie vorzuweisen hatten, dann sagte sie, unser Negativchen, ja, was die wohl für eine schwere Zukunft vor sich haben, diese Kinder, die kann man ja nur bedauern. Es war nicht verwunderlich, dass sie bald nur noch allein spazieren ging und am Tisch keiner mit ihr sprach. Undankbarkeit isoliert. Und dann haben wir darüber gesprochen, so im kleinen Kreis, und haben gesagt, an dem Tisch muss irgendwas passieren. Gut, soll an allen Tischen da auf Baltrum was passieren. Wir mischen die Tische mal wieder. Also jeder soll sich einen neuen Platz suchen und keiner soll also mit denen zusammensitzen, mit denen er vorher schon zusammen war, dass man sich so untereinander mehr kennenlernt und so. Das war ein Angehen, weil die meisten mochten das gar nicht so, da in Bewegung zu sein. Aber wir haben es aufgrund dieser Frau eben gemacht und dann schon zu viert uns abgesprochen. Wir nehmen sie unter unsere Fittiche und haben dann versucht, ihren Horizont zu weiten. Und ich hatte den Eindruck, dass es uns bis zum Ende der Freizeit auch teilweise gelungen ist. Sie hat jedenfalls nichts mehr gesagt. Als Gott das Erntedankfest anordnete, da ging es ihm wohl nicht um sich selbst, dass er sich groß feiern lassen wollte, sondern es ging ihm um uns. Wir Menschen brauchen ja manchmal ein Dankeschön zur Ermutigung. Und in diesem Sinne braucht Gott kein Dank für sich. Einige Optiker bieten eine Sehschule an. Augentraining. In diesem Sinne ist Erntedank eine Sehschule, ein Augentraining. Gott hilft uns, dass wir seine Fürsorge wieder in den Blick bekommen und wahrnehmen und dadurch fröhlicher und zuversichtlicher werden und nicht nur auf die Probleme schauen. Es gibt noch andere Aspekte, die beim Erntedankfest sicherlich zu hören sind. Ein Theologe aus Köln, das war nicht der Erzbischof, der hat einen Artikel zum Erntedankfest geschrieben, überschrieben, Erntedank, eine Feier gegen den Machbarkeitswahn. Zweifellos auch ein wichtiger Gedanke an solch einem Erntefest. Der Apostel Paulus brachte es im ersten Brief an die Korinther ganz kurz auf den Punkt. Er stellt die Frage, was hast du eigentlich, das du nicht empfangen hast? Und er erwartet die Antwort, nichts, alles ist uns geschenkt. Es war schon ziemlich überheblich, als einige Eiferer der SED damals zur DDR-Zeit propagierten, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ein streitbarer Pastor soll darauf geantwortet haben, ohne Sonnenschein und Gott wäre die LPG schon längst bankrott. Erntedank weitet den Blick und zeigt auf, was wir oft vergessen. Erntedank erinnert aber nicht nur an die Gaben, sondern an den Geber der Gaben. Ich achte sehr die Bemühungen um die Erhaltung der Schöpfung, teile die Besorgnis um den Klimawandel, aber ich vertraue noch mehr der Zusage unseres Gottes, der gesagt hat, solange diese Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist nicht selbstverständlich, alles ein Geschenk Gottes. Wenn mir das bewusst ist, dann weiß ich natürlich auch, kenne ich natürlich auch die Adresse, an die ich meinen Dank richten kann. Und was dann genauso wichtig ist, dass ich im gleichen Zug weiß, wo ich meine Bitten loswerden kann, auch im Blick auf die Erhaltung der Schöpfung und all dem, was zum Leben nötig ist. Bei ihm, bei Gott, kann ich zum Beispiel auch meine Sorgen um den Klimawandel loswerden, den wir Menschen offensichtlich nicht in den Griff bekommen. Die Beispielgeschichte vom reichen Kornbauern bestärkt meine Dankbarkeit für die Beziehung, die ich zu Gott haben kann. Eigentlich tut er mir ja leid, dieser reiche Kornbauer. Jahr für Jahr wird er an den Pranger gestellt. Wie in einer Gerichtsverhandlung werden all seine Fehler aufgezählt, die wir alle schon kennen, und werden erörtert. Sein Verhalten wird von allen Seiten kritisch betrachtet. Vielleicht schwingt auch so ein bisschen Stolz mit, hab Dank, dass ich nicht so bin wie dieser reiche Kornbauer. Dabei hat er doch ganz vernünftig gehandelt, oder? Er hat seinen Acker bestellt, danach wahrscheinlich auch gewässert und gehackt. Und was man alles so machen muss, es war allerhand Arbeit, mancher Schweißtropfen ist da gewiss auch geflossen. Und die Mühe hatte sich gelohnt. Die Ernte war so reichlich, dass seine Scheunen voll waren. Sie reichten nicht aus, um alles sorgfältig zu lagern, und deshalb will er neue Scheunen bauen. Nichts soll umkommen, das ist doch korrekt, das ist doch vernünftig. Nächsten Jahr könnte es vielleicht eine Dürre geben oder andere Witterungseinflüsse, die den Ertrag schmälern. Und dann? Dann ist es gut, wenn man Vorsorge getroffen hat. Dagegen kann doch keiner was haben. Ich glaube, dass das Problem bei dem Kornbauern an anderer Stelle lag. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass er bei seinen Zukunftsplänen, die er da entfaltet, immer nur sich im Blick hat. 5-mal kommt das Wort Ich vor. Es dreht sich alles nur um ihn. Seine Zukunft, seine Pläne, seine Scheunen, seine Sicherheit, sein Wohlbefinden. Aber ist das denn so schlimm? In meiner Zeit als Bundeswart hatten wir auch Fortbildung für die Hauptamtlichen. Und da haben wir mal so einen Vortrag gehört von irgendeinem Professor, oder war das sogar eine Professorin, ich weiß es gar nicht mehr, egal. Jedenfalls hat dieser Mensch da uns erklärt, wie ein Mensch sich entwickelt, und uns dann gesagt, wenn so ein kleines Kind es nicht lernt, ich zu sagen und ich will zu sagen, dann ist etwas falsch, dann ist das eine schlechte Entwicklung für das Kind. Man muss sagen, ich will. Also ich kenne viele in meiner Nachbarschaft und Bekanntschaft, die haben sich gut entwickelt. Für die ist auch das Ich sehr wichtig. Das Problem aber liegt nicht bei dem Ich will oder in der Betriebsamkeit oder in den Überlegungen zur Ertragssicherung. Was Jesus mit dieser Geschichte deutlich machen wollte, das wird in dem einleitenden Satz, in der Überschrift so gesagt: Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wenn man diesen einleitenden Satz dieser Gleichnisgeschichte nicht beachtet, dann kommt man zu den völlig falschen Schlüssen und denkt, Jesus wolle mit dieser Geschichte sagen, ihr sollt nicht egoistisch sein oder ihr müsst mehr Solidarität mit den Armen haben oder dass er vor Macht, vor dem Machbarkeitswahn warnen will. Das sind alles wichtige Punkte. Darüber muss man auch mal nachdenken, aber sie sind nicht Zielpunkt der Geschichte. Das Thema dieser Geschichte lautet: Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist die Überschrift. Jetzt fragen wir natürlich ganz schlicht zurück: Ja, wovon lebt denn der Mensch? Die Bibel stellt zunächst mal klar, dass Leben mehr ist als Essen und Trinken. In Matthäus 4, da wiederholt Jesus einen Satz, den Gott, Vater, seinem Volk schon 1500 Jahre vorher gesagt hat. Da heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Brot erhält das leibliche Leben. Aber Leben ist mehr. Und dieses Mehr, das kann ich nicht erhalten und stärken durch Brot, sondern durch die Beziehung zu Gott. Und da rückt das Wort in den Mittelpunkt. Beziehung ist abhängig vom Wort. Wort Gottes, das ist nicht die Aufzählung von Geboten und Gesetzen allein. Auch nicht die Nacherzählung von schönen oder nicht so schönen Geschichten. Gottes Wort steht für Beziehung zu ihm. Sein Wort ermöglicht und erhält die Beziehung. Das ist es, was dem Kornbauern fehlte. Die Beziehung zu Gott. Der Kornbauer führte Selbstgespräche. Es heißt in der Geschichte, er dachte bei sich selbst. Und er sagte, ich will denn zu meiner Seele sagen. Er hat seine Zukunftsplanung ohne Gott gemacht. Hätte er das Gespräch mit Gott gehabt, hätte der ihm vielleicht gesagt, Freundchen, du musst ein bisschen weitsichtiger sein, überdenke deine Planung, Leben ist mehr als das, was du durch Essen und Trinken, durch deine Körner da erhalten kannst für einige Jahre. Kein Mensch lebt davon, dass er viele Güter hat, merkt ihr das? Aber das wollte er ja nicht hören, wahrscheinlich. Der Kornbauer ist nur auf seine Gegenwart fixiert, auf Korn, Scheunen abreißen, Scheunen bauen, einlagern, Schlösser besorgen, Mausefallen aufstellen, für Belüftung sorgen und was weiß ich, was alles dazugehört. Es gibt Dinge, die sind wichtiger und die sind zeitlich gesehen auch viel weitreichender. Sie haben Bedeutung über den Tod hinaus, wo volle Scheunen oder leere Scheunen dann keine Rollen mehr spielen. Diesen Weitblick hatte der Kornbauer nicht. Er sah nur seine reiche Ernte. Und da liegt der Knackpunkt seines Lebens. Das macht ihn zum Narren. Und das ist gar nicht lustig. Wenn in der Bibel von Narren die Rede ist, dann sind damit nicht die Mainzer und Kölner und Delbrücker und Paderborner Karnevalisten gemeint. Die Bibel bezeichnet die als Narren, als töricht, die unbesonnen, unvernünftig denken und handeln und Gott aus ihren Planungen und Entscheidungen heraushalten. Der Kornbauer brachte seine Gaben nicht in Verbindung mit dem Geber dieser Gaben. Er sah nur die Gaben, nicht den Geber. Und dadurch entging ihm das, was Jesus am Ende dann so nennt, reich bei Gott sein. Nochmal, Gott beschenkt uns nicht nur mit den Gaben, die das vergängliche Leben erhalten. Er will uns beschenken mit dem, was wir zum ewigen Leben brauchen. Ewiges Leben, Leben nach dem Tod. Naja, so weit will manch einer nicht denken. Aber das ist töricht, wenn man es nicht tut. Denn eine Lebenssicherung, die den Tod und das, was danach kommt, ausschließt, ist Narrheit. Aber wie soll Gott es denn noch machen, dass wir endlich achtsam werden und umdenken? Denk an eine Predigt von Pastor Klaus Eickhoff, der vor einigen Wochen gestorben ist. Er sprach damals über den Fischzug des Petrus. Nach dem großartigen Erlebnis, das der Petrus da hatte, als sie die vielen, vielen Fische gefangen hatten, da fällt er auf die Knie und sagt: Jesus, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und damit, sagte Pastor Eickhoff, hätte die Geschichte enden können. Aber da waren doch noch auch die vielen Fische, ein ganzes Boot voller Zeichen der Liebe Gottes. Später ist er nochmal in so eine Situation gekommen. Da hat er auch gesagt: Ich will hin fischen gehen, weil für ihn alles zusammengebrochen war am Karfreitag. Und weil Jesus sich um alle gekümmert hatte, um diese unbekannten Jünger da, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Mit dem Zweifler Thomas hat er gesprochen, aber nicht mit ihm, mit Petrus, der doch der Fels sein sollte, auf den die Kirche gebaut werden sollte. Und dann sagt er: Ich will hin fischen gehen. Er sah keine Zukunft mehr. Wieder zurück in den alten Beruf. Und dann werfen sie wieder die Netze aus. Und was haben sie im Netz? Nur Dreck im Netz. Das kommt raus bei dem Ich will. Und dann wird es Morgen und dann ist da eine Gestalt am Ufer und die sagt: Kindlein, habt ihr nicht zu essen? Und dann geht das Gespräch weiter und dann werft sie noch einmal hinaus diese Netze und dann tun sie wieder einen großen Fang. Und es sind 153 Fische im Netz, alles Zeichen der Liebe Jesu zu Petrus und der Ruf: Komm zurück, meine Liebe gilt dir. Erntedank, wir haben die Kohlköppe und alles andere vor Augen. Hier jetzt nicht, aber ich hoffe doch in eurem Sinn. Das sind alles Zeichen der Liebe Gottes, die er zu euch hat. Damit ihr seht, es geht in der Zukunft nicht nur alles bergab. Er ist da, der Bund und Treue ewiglich hält. Er bringt sich in Erinnerung. Er stellt uns vor Augen, dass er es gut mit uns meint. Dadurch will er Vertrauen wecken und erhalten. Oder ich kann auch sagen, mehr Hunger wecken. Und ich lade euch dazu im Namen Jesu ein. Wer ihm vertraut und die umfassende Fürsorge Gottes in Anspruch nimmt, da ist am Ende kein Narr, sondern einer, der sich freut über diesen Reichtum in Gott und der ohne Ende dankbar sein wird und der aus dem Staunen nicht herauskommen wird. Das ist die großartige Botschaft des Erntedankfestes. Das ist die Denkhilfe, die Sehhilfe, die er jedem von uns geben will. Die Geschichte vom Kornbauern hat ein dramatisches Ende. Und das muss auch so sein, damit wir es ernst nehmen was in dieser Botschaft steckt. Aber ich mag solche Geschichten eigentlich nicht, die so enden. Wir haben, also Lilo und ich, eine gute Regel. Wir lesen jeden Tag nach dem Mittagessen auch den Neukirchner Kalender. Mal mit Freude und mal mit Stirnrunzeln, aber oft mit Freude und Dankbarkeit für das, was wir da so lesen und was uns mitgeteilt wird als Andacht. Und da haben wir die Regel, im ersten Halbjahr lese ich und bete ich und im zweiten Halbjahr, da ist Lilo dran. Das erste Halbjahr ist immer schlecht für mich. Denn wir lesen auch die Geschichte, nicht nur die Andacht, sondern die Geschichten. Und da sind dann oftmals Geschichten, die haben kein gutes Ende und das gefällt mir überhaupt nicht. Im zweiten Halbjahr, da geht es mir besser, denn ich habe eine liebe Frau. Und wenn die Geschichte vielleicht so negativ endet, dann liest sie einfach weiter. Liest weiter, bis es doch noch ein gutes Ende hat. Ich weiß, die Realität ist anders. Es endet nicht alles fröhlich, aber im Blick auf Jesus darf ich gewiss sein, es wird schon gut werden. Die Geschichte hätte auch so verlaufen können. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Er freute sich riesig, dachte nach und sprach: Ich bin Gott dankbar. Alles kommt von ihm. Jede Gabe meiner Äcker, ja, mein ganzes Leben hat er mir geschenkt. Ich will ihm täglich dankbar sein, will ihn loben und preisen und ihm die Ehre geben für alles, was er mir schenkt. Aber was soll ich denn jetzt tun? Wohin mit dem, was er mir geschenkt und anvertraut hat? Der Raum, worin ich es deponieren könnte, ist viel zu klein. Er sprach zu Gott: Herr, ist recht, dass ich die alten Scheunen abbreche und größere baue? Darin könnte ich meine Vorräte sammeln. Ich brauche das nicht allein für mich, zu meinen Nachbarn, denen es nicht so gut geht und in deren Leben es nicht so zum Besten steht, möchte ich sagen: Gott hat mich reich beschenkt und ihr sollt spüren, wie dankbar ich Gott bin. Wenn ihr etwas braucht, dann kommt zu mir. Und wenn ich etwas für euch tun kann, werdet ihr ein offenes Ohr, eine offene Tür, eine offene Hand bei mir finden. Und Gott sprach: Das gefällt mir. Mein Segen war mit dir und er wird bei dir bleiben und dich nie verlassen. Dir soll es immer gut gehen, denn du hängst dich nicht an die irdischen Schätze. Du hast bei mir einen Reichtum, der nie vergeht. Nicht einmal der Tod kann dir diesen Reichtum nehmen. Darauf kannst du dich verlassen. Möge das unsere Geschichte sein. Amen.